keer een eerste blik werfen op Psalm 1. Daar zijn er nur 6 verse in de Elberfelder, of bij Luther offenbar ook. En dan näher ansehen Psalm 2. Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze oder im Kreise der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gesetzlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gesetzlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Letzter Vers 6. Denn Jehova kennt den Weg der Gerechten, aber der Gesetzlosen Weg wird vergehen. Wir wissen, wie überall gilt hier, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Von Jesus Christus zeugt. Natürlich dann auch in allen Belangen, die ihn betreffen. Dass Jesus Christus einen Widersacher hat, wissen alle Kinder Gottes. Ja, aber wie dieser Widersacher da steht in den Augen Gottes des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes, haben die meisten Kinder Gottes keine Ahnung. Wir können gerade in Vers 1 jetzt beachten, der glückselige Mann, der heißt Jesus Christus, und jetzt, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, und nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze oder im Kreise der Spötter. Auf der Erde haben die frommen Widersacher Jesu gesagt, Johannes der Täufer, der ist ja wahnsinnig, der ist ja verrückt, der ist von Sinnen. Der isst Heuschrecken und wilden Honig. Wollte mal heutzutage so einen Propheten irgendwo da in einem Naturwasser sehen. Heuschrecken kann er ja nicht gut finden, oder die wären zu klein. Wilden Honig auch kaum. Ähnliches würde schon genügen, dass der abgeführt würde. Nicht? Also. Und Jesus nimmt diese Rede und diese verächtliche Rede auf und sagt, Johannes der Täufer ist gekommen und er sagt, der nur Heuschrecken isst und wilden Honig, also eigentlich nicht isst und nicht trinkt, was ihr darunter versteht. Und ihr sagt, der ist von Sinnen, der ist verrückt. Der ist nicht bei Trost. Und jetzt, des Menschen Sohn ist gekommen, der normal isst und trinkt, und ihr sagt, seht den Fresser und Säufer. So. Also genau, wie man sagt, da kann man machen, wie man will, und Gott kann sich darstellen, wie er will, sich immer verkehrt. Warum? Weil die, die diese göttlichen Dinge beurteilen, einem verdrehten und verkehrten Geschlecht angehören. Die können nur alles Göttliche verkehrt und verdreht beurteilen und verurteilen. Und nun, wie stimmt das? Saß Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammen am Tisch, hat mit ihnen gegessen? Antwort: Ja. Entschuldigt, sogar wenn Huren in der Nähe waren, hat er keinen Abstand genommen. Keinen Abstand genommen von dieser glückselige Mann. Der steht bei ihnen und sitzt in ihrem Kreise und isst und trinkt mit ihnen. Ja, wie stimmt es jetzt das da? Vers 1 in Psalm 1. Ja, das wäre jetzt, ich habe daran gedacht, heute Abend kommen wahrscheinlich noch wenig Geschwister, da könnten wir eigentlich mal biblische Rätsel lösen miteinander. So, das ist ja gerade eines, haben wir schon eines. Ja, also wir sollten da die Antwort haben. Wenn Gott richtet, Pause. Dankeschön. Wir dürfen doch wissen, wenn Gott richtet, sieht er dann auf das, was seine Augen sehen? Nein. Hört er auf das, was seine Ohren hören? Nein, sondern er sieht nur auf das Herz. Jesus konnte es sich leisten, äußerlich, sichtbar und hörbar, mit den Sinnen wahrnehmbar, was zu machen. Genau das, was hier nach dem Buchstaben verboten ist. Ne? Und das hat Jesus Augenblick für Augenblick, war sein Herz immer in Gott, seinem Vater, ruhend. Da stand er vor seinem Gott und da ging er seinen Weg in seinem Vater und sitzt zur Rechten seines Vaters in dem Geist der Heiligkeit nach. Liebe Geschwister, für uns ganz praktische Anweisung. Also bitte, niemand beurteilen nach äußerer Gegebenheit, Situation. Also jetzt könnte jemand von uns hingehen und sagen, ja, also Bruder Muhl, ne, der lässt sich einladen da in ein Fürstenhotel. Ne? Nein, nicht lässt sich einladen. Er hat uns nicht eingeladen. Erst vorgestern Abend oder wann es war, und nein, erst am Morgen, als wir abreisten, ging ich zur Kasse im Hotel und wollte bezahlen. Und der guckt mich an und sagt, ist alles schon bezahlt. Zweimal darf ich es nicht nehmen, das könnte ich nicht verantworten. Ne? Dann haben wir noch gefragt, aber wir haben doch telefoniert und dann noch so Kleinigkeiten. Alles bezahlt. Stellt euch vor. Natürlich der Emil Weber. Ja. Ja. Auch wenn der Emil Weber der Schwester Hindlang gesagt hat, sie bleiben da, solange die Schwester Muhl da ist, um bis ins Kleinste nach ihr zu sehen. Übrigens, die zweite Frau von Emil Weber, die ist auch Krankenschwester und war Missionarin im Busch in Afrika. Übrigens ist der Michel schon wieder zurück. Der war auch in Kenia. Ne? In welcher Missionsgesellschaft?
Ja, das ist kein.
Gut, also die Missionarin, also die Frau von Emil Weber hat sich da sofort interessiert, deshalb frage ich ja. Also, herrlich, und die war auch erstaunt, dass auch ihre Rechnung bisher in alle Kleinigkeiten auch bezahlt war. Ja. Also könnte jemand von euch sagen, also Bruder Muhl, ja, der leistet sich heutzutage die teuersten Hotels und so weiter und so weiter. Ja. Und da würdet ihr schauen nach den Buchstaben, wie bewegt sich da der Bruder Muhl. Und wenn ihr wüsstet, wie ich und der Emil Weber innerlich nur Schritt für Schritt gehen konnten, ich weiß, was ich sage, im Herrn geborgen und ständig sein Blut durch uns strömen lassen, sein Fleisch essen. Hat Paulus einmal geschrieben, ich vermag alles, nämlich sowohl Mangel zu leiden, ich will mal so sagen, sowohl Mangel zu haben, als Überfluss zu leiden. Als Überfluss zu ertragen, hat er mal so geschrieben. Ja. Alles ist euer, in Christo Jesu. Christus aber ist Gottes, und damit auch wir. Sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Warum betone ich sein Gesetz? Weil Jesus sich distanziert vom Buchstaben des Gesetzes vom Sinai. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. So und so. Mehrmals sagt er das. Ich aber sage euch. Und dann verwandelt er dieses Gesetz, ich aber sage euch, auf die Ebene, die gleichen Buchstaben, auf die Ebene, von der Paulus schreibt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin für euch fleischlich, mich kann der Buchstabe des Gesetzes nur verdammen, töten, verfluchen. Wir lesen, ja, also das da, liebe Geschwister. Ja. Das ist der Buchstabe des Gesetzes auf der Ebene, auf der Höhe gelesen, die gleichen Buchstaben, die töten und Dienst der Verdammnis bilden. Die gleichen Buchstaben, auf der Höhe geschrieben, zeige euch einen Weg, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Und dann kommt 1. Korinther 13. Und auch wir heute Abend, sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas, so wie der Heilige Geist das Gesetz liest. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, liebe Geschwister, wer von uns sind über das Gesetz Jehovas, wo es Geist und Leben ist, darüber Tag und Nacht? Ich auch nicht. Leider. Leider. Aber im Psalm 119, da haben wir einen der vielen Hinweise, wie wir das praktizieren können. Wenn Fürsten sich bereden und beraten wider mich, David damals, ne? Was mache ich? Ich richte alles so ein, dass ich da gewappnet bin? Nein. Dein Knecht sinnt über deine Satzungen. Also was machen wir? Wenn wir sehen, jetzt kommt etwas Unheimliches an uns heran, mit einer Sicherheit, da kann ich nicht mehr ausweichen. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Dann sinnen wir über deine Satzungen. So hat der Herr geschenkt da in dem feinen Hotel. Für uns, bei uns. Und als die Brüder kamen, von denen ich erzählt habe, ebenfalls. Mit zur letzten Ausreife. Ja. Und wer Gott hat Gnade gegeben, dass die Hotelleitung und die Bedienten, also die haben sich um uns gekümmert, also wie wenn wir, wie soll ich sagen, ja, weiß wer wären. Ne? Sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Tag und Nacht. Wunderbar, bei Jesus war das der Fall. In der Gestalt der Niedrigkeit. Dann ist er wie ein Baum, Hebräisch das gleiche Wort wie Holz, Holz des Lebens, Baum des Lebens. Wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Stimmt das? Hat er auch gelingen gehabt, als er sich von seinem Gegner und seinen Gegnern hat schmählich, jämmerlich umbringen lassen? Ist ihm dann auch gelungen? Nein, dann ist ihm nicht nur auch gelungen, sondern dann hat er das Maximum der Liebe seiner Weisheit oder der Weisheit seiner Liebe unter Beweis gestellt, sodass alle seine Gegner, deren Schuld hat er angenagelt, dass sie nicht mehr angerechnet werden kann. Erstens. Er hat sie öffentlich ausgezogen, öffentlich zur Schau gestellt, über sie einen Triumph gehalten. So lesen wir. Stimmt's? Alles, was er tut und sogar an sich mit sich verfahren lässt, gelingt umso wunderbarer, als die Gegner meinen, triumphieren sie. Genau wie der Pharao und sein Hof triumphiert haben, als der einen Schlange des Mose und des Aaron mehrere Schlangen der ägyptischen Zauber gegenüberstanden, hat er triumphiert. Und währenddem er triumphiert schon, ist was passiert. Da steht nämlich im Hebräischen nicht nur Schlangen, sondern Drache und ägyptische Drachen waren da. Unheimliche Situation jetzt für Mose. Verschlingt der Drache des Mose alle Drachen der Ägypter? Und das macht Mose. Das Lehrmeisterstück hat er schon am Sinai gelernt nicht, und hinter sich gebracht. Jetzt den Drachen am Schwanz ergriffen. Und was hat er jetzt in seiner Hand? Nicht nur wieder seinen Hirtenstab, sondern alle Zauberstäbe der Ägypter hat er jetzt in seinem Stab drin. So ist es zu verstehen, Christus Jesus zur Sünde gemacht, ne? Zur Schlange und zum Drachen gemacht, ne? Hat jetzt die ganze Macht und Finsternisgewalt des Todes, er hat den Tod verschlungen in Sieg für immer, in Ewigkeit. Halleluja. Sind das Dinge? Wo stehen diese Sonntagsschulgeschichten und Altweiberfabeln? Ja, im Alten Testament. Ihr versteht mich, Altweiberfabeln, Sonntagsschulgeschichten. Ganz gewaltig. Seht ihr, gerade wieder so ein Wort des Apostels Paulus. Nicht? Er hat den Tod verschlungen in Sieg, zitiert ein Wort aus dem Alten Testament. Er hat den Tod verschlungen in Ewigkeit. Ja, was gilt jetzt? In Sieg oder in Ewigkeit? Beides natürlich, ergänzt sich. Bringt seine Frucht zu seiner Zeit, der Baum gepflanzt an Wasserbächen, wird so etwas im Neuen Testament auch erwähnt? Wie ist denn mit dem Strom, der aus dem neuen Jerusalem hervorgeht? Ist da auch ein Baum des Lebens? Der Baum des Lebens auf dieser und auf jener Seite des Stromes und inmitten des Stromes. Und die Blätter dort verwelken nicht. Nicht so die Gesetzlosen und so weiter. Gegenteil. sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Der Geist, da ist für uns aufgepasst, wenn wir lesen, der Geist sprach. Warum heißt er aufgepasst? Was für ein Geist spricht? Wenn es heißt, der Heilige Geist spricht, dann ist klar. Wenn es heißt, der Geist Gottes spricht, dann ist klar. Wenn es heißt, der Geist Jesus spricht, dann ist klar. Wo haben wir einen solchen Fall? Da trat der Geist hervor und sprach, ich will ihn bereden, den gottlosen König Ahab, dass er hinaufziehe nach Ramoth Gilead und dort falle. Was willst du tun? Frage Gottes an diesen Geist. Da heißt im Hebräischen, da trat der Geist hervor. Ich will ausgehen und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Wissen Sie, was da für ein Geist war? Ja. Und hier auch. Ne? Wind, Odem, Geist. Griechisch genau das gleiche Wort. Vom Winde, die Streu dahingeweht. Die Gesetzlosen sind vollständig besessen und geführt und verführt vom Geist der Lüge und von diesen Geistern. Darum werden sie nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn Jehova kennt den Weg der Gerechten, aber der gesetzlosen Weg wird vergehen. Oder Daniel hat im Gebet darum gebeten, dass wir in den Wegen Gottes weiter orientiert werden möchten. Der Weg heißt Jesus Christus. Der Fels ist Jesus Christus. Aber gibt es noch einen zweiten Felsen? Nicht ist ihr Fels wie unser Fels. Und Fels heißt im Hebräischen Tor, übersetzt Tyros, heißt Felsen. Wir wissen, für wen der König von Tyros ein Schattenriss ist, sogar ein Modell. Und so auch, er, dieser Leviathan, ist der Reschit der Wege Gottes. Das ist der Weg der Gesetzlosen, Satan. Und der Weg der Gerechten heißt Jesus Christus. Psalm 2, jetzt wird es hochaktuell für heute. Und wunderbar, dass wir dieses Lied am Anfang singen durften. Bei all dem unheimlichen Geschehen, dem Wirrwarr furchtbaren, dämonischen, finsternismäßigen heute. Lawine der Macht der Finsternis überrollt unsere Erde, macht sich breit in der ganzen Schöpfung. Ja. Können wir mit Fug und Recht, das haben wir 6-mal Halleluja gesungen, nicht, ja, mit entsprechenden wunderbaren Worten von Karl Geyer. Karl Geyer hat sich vorgestellt, entschuldigt, Adler und Geyer sind unreine Vögel, nicht? Also ich stelle mich diesem Urteil, ich bin auch einer von Haus aus. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften. Warum? Frage. Wir haben in den ersten Versen 1 bis 3 die Dinge auf der Erde von Gott festgestellt. Vers 2, es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander. Da haben wir die Beratung, der Ratkreis, der Ratschluss. Den Ratschluss. Und die Fürsten
ratschlagen miteinander wider Jehova und wider seinen Gesalbten. Also alles, was heute geredet wird, geschrieben wird, gehört wird, am Radio und gesehen wird am Fernsehen, soweit es sich nicht, nun ausnahmsweise eben, um eine Darstellung zur Ehre Gottes handelt oder ein Zeugnis Gottes handelt. Es treten auf die Könige der Erde, nur noch wenige, und die Fürsten ratschlagen miteinander wider Jehova, Gott, den Vater, den Schöpfer, den Vater, und wider seinen Gesalbten. Das ist die Klarstellung Gottes, so sieht es heute aus. Und hier immer wieder das Wort Jesu im Auge behalten, bei allem, was wir im Alten Testament lesen. Das sind Tage der Rache am Ende dieses Zeitalters, heute, wo lawinenartig die letzte Lawine kommt, aber schon läuft, rollt. Alles, was da geschieht, gesehen wird, gehört wird, wahrgenommen wird, ein Ratschlagen wider Gott und seinen Gesalbten. So völlig ist die Menschheit schon verseucht und besessen. Was sprechen sie? Natürlich in ihren Herzen und öffentlich, immer frecher. Vers 3. Lasset uns zerreißen ihre Bande. Seien Bande des Friedens oder Bande der Liebe. Heilige Bande. Wunderbare Bande. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile oder Stricke. Wir wissen ja, wenn ein Schiff am Landesteg landet, dann wird ein Strick ans Ufer geworfen und der Mann am Ufer, der zieht das immer näher. Das Schiff kann nicht nur zurück, sondern unweigerlich jetzt festgebunden. Und hier ist der Teil, das wird zerrissen, zerrissen, die wollen fahren, wie sie wollen. Oder die Opfertiere auf dem großen hohen Altar, mit Stufen auf dem Altar, auch mit Stricken. Ein Ende vom Strick ist an einem Horn angebunden und das andere Ende des Strickes am Horn des Opfertiers. Und der Stier wagt wieder einen Schritt und schon kann er nicht mehr zurück. Liebe Geschwister, was da schrecklich ist für die Betreffenden, sei Schiff oder Altar, ist für uns die Glückseligkeit wieder, nämlich welche? Stimmt's? Wer von uns kann noch zurück? Von Jesus Christus.
Wer? Herr, wohin sollen wir gehen?
Aber, Herr, wohin sollen wir gehen? Für uns gibt es auch kein Zurück mehr. Nur jeder Schritt noch näher. Näher noch näher. Fest in dein Herz. Das für uns, dürfen wir wissen, für uns gibt es kein Zurück. Unmöglich gilt es. Weil wir ein neues Gottes, das neue Gottesleben haben, zeugungs- und geburtsmäßig, nicht? Weil es in Christo Jesu ist. Nach Verheißung des Lebens gilt für uns, dass es in Christo Jesu ist. Und jetzt kommt, was geschieht im Himmel. Der in den Himmeln thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Ah.
Bitte Kassette wenden.
Der lacht und spottet, aber nicht so, wie wir lachen und spotten würden. Über uns unterlegene Gegner. Nicht so. Unser Herr lacht im Sohne der Verheißung Isaac. Ist er der Gott Abrahams und Isaaks? Ist er das andauernd Lachen? Die können ihn schmähen, die können ihn verspotten und über ihn lachen, wie sie wollen. Und er lacht im Lachen der Verheißung. Wenn ihr wüsstet, wie ich euch alle schon in einer Weise überwunden habe und in Christo vollendet habe, ihr alle, wie ihr mich verachtet und mich verspottet. So ungefähr sieht es aus im Herzen unseres Gottes. So lacht er. Im Lachen der Weisung für die ganze Welt. Deshalb 6-mal, 7-mal Halleluja. Ne? Heute Abend. Und wenn er spottet, na, das gerade sein Spott in diesem Lachen. Wie das Gegenteil von teuflischem oder geschöpflichem Spott. Dann wird er zu ihnen reden, in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Wir haben ja gelernt, was bedeutet göttlicher Zorn? Kurz, so wie Jesus Christus die personifizierte Liebe Gottes ist, ist Satan der personifizierte Zorn Gottes. Wir dürfen jetzt hier nicht stehen bleiben. Offenbarung 11, dein Zorn ist gekommen auf die Erde. Offenbarung 12, wer wird auf die Erde geworfen? Der Satan. Also nur. Da haben wir ja auch Kassetten, gell? Zorn, wie heißt das noch? Rache und so weiter. Alle die Begriffe.
Zorn, Rache, Hass, Fluch.
Zorn, Rache, Hass, Fluch. Alles negative Begriffe. Ne? Herrlich ist da unser Gott. Ne? Nach dem Buchstaben des Gesetzes furchtbar, die Dinge. Und die gleichen Buchstaben gelesen. In Christo, wie gekreuzigt, wie gestorben, mit begraben, mit auferweckt, mit durch alle Himmel gefahren, mit versetzt, zur Rechten der Majestät, über allen Himmel, außerhalb der Schöpfung, sodass unser Leben jetzt schon verborgen ist mit Christo in Gott. Und jetzt, warum kann er so lachen und auf seine Weise spotten? Vers 6, habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge. Gibt es außer dem irdischen Zion auch ein himmlisches Zion? Antwort, ganz klar, wie kannst du nur fragen? Gibt es außer dem gegenwärtigen himmlischen Zion noch ein Zion? Die Dinge in den Himmeln sind nur Abbilder und die Dinge auf der Erde nur Schattenrisse der Abbilder in den Himmeln. Originalberg Zion ist droben, wo Christus ist, in der Unendlichkeit Gottes des Vaters. Himmlisches Zion, irdisches Zion, aber er kommt aus dem Original Zion. Dort habe ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge. Was ist dann Jerusalem hier unten und der Berg Zion hier unten, solange sie unter Gesetz sind? Gleich Hagar zur Knechtschaft gebärend. Galater. Unsere Mutter ist nicht das Jerusalem drunten, nicht das tausendjährige Reich Jerusalem und nicht das himmlische und so weiter, sondern der Mutterschoß Gottes des Vaters ist unser Mutterschoß. Vom Gott dem Vater gezeugt und aus dem Mutterschoß Gottes geboren sind wir. Vers 7, nicht vom Beschluss, und das wäre ein Ratschluss, sondern vom Entschluss, das ist, entspricht dem Vorsatz. Ratschluss ist dasselbe wie Beschluss. Da werden, kommt etwas zustande, wenn viele beraten. Dann gibt es einen Ratschluss oder einen Beschluss des Hohen Rates. Wenn einer aber als einziger einen Vorsatz fasst bei sich selbst, dann ist das ein Entschluss. Merken wir. Kleine Unterschiedlein, ein paar Buchstablein anders, ne? Und so gewaltiger Unterschied geistlicherweise. Also wir müssen hier, dürfen hier lesen vom Entschluss, will ich erzählen, nämlich Jehova, hier spricht Jesus Christus, das ist die dritte Phase von Vers 7 an, vom Entschluss Gottes will ich erzählen, Jehova hat zu mir gesprochen, diesem von ihm gesalten König, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und geboren. Wann war das heute? Das heute Gottes kennt wie alles bei Gott keinen Anfang und kein Ende. Das ist das heute Gottes. Ohne Anfang und ohne Ende. Und in dieser Weise war ja auch Melchisedek wieder Schattenriss für Jesus Christus. Keine Geschlechtsregister, also ohne Anfang und ohne Ende lesen wir bei Melchisedek, aber nur als Schattenriss auf Christus. Oder Modell. Der Geist meint den Sohn. Vom Entschluss will ich erzählen, Jehova hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt und geboren. Noch einmal, Hebräisch und Griechisch sind sich hier wieder gleich. Da gibt es nur ein hebräisches und ein griechisches Wort, in welchem Zeugen und Gebären drinsteckt. Gibt es nicht zweierlei Worte. Im Griechischen nicht und im Hebräischen nicht. Das heißt, wer aus Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Ob wir von Neuzeugung sprechen oder von Wiedergeburt sprechen, Neugeburt sprechen, dann sind für uns zwei Begriffe, für Gott nur einer. Heute habe ich dich gezeugt und geboren. Wann heute? Für uns unverständlich, mit dem nicht nachkommend, ohne Anfang und ohne Ende. Der Vater spricht zu diesem aus ihm gezeugten und geborenen, einzigen und erstgeborenen Sohn, nicht eingeborenen, erstgeborenen, einziggeborenen, gezeugten und geborenen Sohn, fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Das ist also der Sohn, eingeladen vom Vater, du darfst alles von mir fordern. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und wir wissen, wir werden alle Zeit erhört, wenn wir seinem Willen entsprechend bitten. Und da wir das nicht können, ist der Heilige Geist der, der sich für uns verwendet. Indem er unsere Herzen erforscht, wie wir es meinen, und dann erst weiß, um was es uns geht. Und es dann verwandelt, so dass es vor Gott, dem Vater, in göttlicher Vollkommenheit ankommt. Ein Stoffseufzer einer Oma, wir haben jetzt so einen Fall, unsere Tochter, die neben uns wohnt, ist der Pfarrerswitwe und ausgerechnet der älteste Sohn, ist ganz schlimm dran, psychisch. Ganz schlimm dran. Also, fordere von mir und will dir zum Erbteil geben, nicht irgendwie, sondern du kannst das alles erben. zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Schreckliche deutsche Worte, menschliche Worte. Im Einzelnen werden wir orientiert im Buch der Offenbarung. Macht das der Herr Jesus selber. Der Vater selbst richtet niemand. Und was der Sohn den Vater nicht tun sieht, das tut er auch nicht. Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu erlösen. Und er bleibt sich derselbe immer. Wisset ihr, Korinther, nicht, dass ihr den Kosmos, das ganze Weltall, Engel und Menschen richten werdet? Wisset ihr das nicht? Ja. Also wer wird richten? Und doch, sagt Gott richtet. Ne? Zum Beispiel das eine Wort, Ehebrecher und Hurer wird Gott richten. Da steht doch Gott richten. Ne? Warum schweige ich im Moment? Jetzt müsste eigentlich der Heilige Geist euch erinnern, an was ich schon manchmal gesagt habe. Adolf Heller und ich wurden eins. Gott sei Dank lässest du Hurer und Ehebrecher nicht von Engeln und Menschen richten. War einmal eine Ehebrecherin gerade im Ehebruch ertappt, vor das Gericht Jesu gestellt worden. Persönlich. Versteht ihr den Adolf Heller und den Abdel Moul? Und dann die große Sünderin in der Stadt, die seitdem sie hereingekommen ist, die Füße Jesu geküsst hat, geküsst hat, geküsst hat, mit Tränen, wenn nicht, den Haaren getrocknet, mit Öl gesalbt. Darf ich zurückkommen auf das Wort am Anfang? Nein. Leider kennen die meisten Gläubigen ihren himmlischen Vater noch nicht. Sie machen so wie der Adolf Heller im Anfang seines Glaubenslebens. Da erzählte er, am Anfang habe ich mich immer hinter dem Herrn Jesus vor Gott, dem heiligen Gott, versteckt. Nicht? Versteht ihr das? Ja, warum? Weil er den Vater noch nicht kannte. Ne? Dann hat er das so dann in Worte gefasst. Lange Zeit meinte ich, weil der Herr Jesus für mich gestorben sei, habe der Gott, der Vater mich lieb. Habe ich lange gemeint. Bis ich merkte, weil Gott, der Vater mich lieb hat, ist der Herr Jesus für mich gestorben. Braucht man sich dann noch hinter dem Jesus vor dem Vater zu verstecken? Auf das kommt es jetzt an. Dass wir mit einer Freimütigkeit, so wie wir sind, hinzutreten können, nicht nur zum Thron der Gnade, sondern uns gleich verkriechen können in den Wunden Jesu und in den Eingeweiden Gottes des Vaters. Füllt der Barmherzigkeit Gottes des Vaters, völlig geborgen und verborgen sind. Ich darf schnell eine Einzelheit bekennen. Gerade wegen den letzten Tagen. Das ist Lachen. Und Spotten über mich selber. Und ihr nachher auch. Und dorthin. Gut. Sind wir zurückgefahren. Und dann muss man abzweigen. Da ging es etwas steil rauf. Und das Sträßchen so. Und steil runter. So. Neben Streif. So etwa 100 oder mehr Meter. Steil runter. Aber dann. Und jetzt kommt da die Klinik so und so, Sommerberg, Klinik. Da soll ich jetzt, da wohnt der Emil Weber, und da soll ich jetzt da 8 Tage sein. Da ging es über eine Brücke darunter und darunter bis zum Eingang, nicht? Und dann eine Treppe runter bis da am Plätzchen und da am Plätzchen und immer so runter im Haus. Habe gleich gesagt, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Ich kann da macht bei mir so. Wir werden gefragt, wer wir sind und was wir wollen. Ja, wir hätten gern Webers, die Familie Weber oder Herrn Frau Weber gesprochen. Gut, wir schicken Frau Weber ab. Sagt sie, oh weh, dann geht es Emil nicht gut. Da steht dann, nach ein paar Minuten steht eine Frau vor uns, ganz entgeistert. Zum Glück fragt die Schwester Hindelang, sind Sie Frau Weber? Ja, ich bin Frau Weber. Wer hält mich hier zum Narren? Jetzt war das Haus gar nicht das Haus, wo wir hingehen sollten. Jetzt denkt es bei mir, ich hätte gar nicht sagen müssen, also da gehe ich nicht rein. Und dann hat sich herausgestellt, da war nur diese Frau Weber da. Und da dachte ich, ja, wenn die Weber suchen, so. Und dann wurde der Fall geklärt, das Hotel heißt Sommerberg Hotel, das ist der richtige Name. Da müsst ihr ganz rauffahren. Sag ich, ja, wir waren ja schon ganz oben. Hat jemand gesagt, da oben gibt es nichts so. Nicht? Und dabei waren wir gerade daneben, nur von Bäumen versteckt, das Hotel da oben. Ja. Gut, jetzt war ich glücklich, jetzt ging es also wieder rauf. Wir kommen da ran, richtig. Jetzt geht es in eine wunderschöne Parkanlage rein. So, oh ja, ja, das gefällt mir. Und das Hotel nur 1, 2, 3 stöckig, schön, so flach. Gut. Aber jetzt was? Das ist die Bergseite, ja? Aber die Talseite genau wie dort unten. Die ganze Front, und stellt euch vor, einen Speisesaal 1,5-mal so breit wie dieser und doppelt so lang wie dieser. Stellt euch vor, also hier oben, Bergpark, und dann hier das Hotel, und hier geht's so runter. Und der Speisesaal, der wurde später angebaut, talwärts, also wenn da das Tal ist, talwärts, auf einer einzigen Säule, der Riesensaal, abgestellt, in die freie Luft hinausgebaut. Der ganze Speisesaal schwebt in der Luft, auf einer einzigen Säule, nicht, die wollten die schwierigen Fundamente an dem Steilhang vermeiden und haben offenbar ein Riesenfundament da, eines gemacht, und da den ganzen Speisesaal, und jetzt und ich ein Zimmer, zum Glück noch ein kleiner, mit meiner Hilda, kleiner Balkon davor. Also ich konnte nicht so gerade runter gucken. Aber jetzt ganz praktisch. So. Erste Nacht hier zu schlafen. So. Ja, jetzt gab es für mich nichts anderes. So, ja. Meine Antwort gegenüber allen Zweifeln, gegenüber allen Anläufen des Feindes heißt, ich verkrieche mich in den Wunden Jesu und lasse sein Blut durch mich strömen. Und der Arthur Muhl hat selig geschlafen und die 8 Tage selig gefeiert. Wie wenn gar nichts desgleichen wäre. Ist das etwas? Ja, jetzt könnt ihr auch spottern und lachen, samt mir. So, das ist die Realität des Wortes Gottes und des Geistes Gottes. Und hier mit, der männliche Sohn, von dem lesen wir Offenbarung 12. Ist es, er wird die Nationen, wo, wann, im tausendjährigen Reiche, weiden mit eiserner Rute, was heißt das? Das Gesetz geht aus, die Tora geht aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und anstelle der Dämonen und Satan, die jetzt herrschen, die Nationen betreuen, sind dort heilige Engel, die gesetzgebenden heiligen Engel. Und die werden dort, jeder Einzelne, bis zu einem Gott erhoben. Wir, Haus Israel, werden im tausendjährigen Reich wandeln, jedes Volk, jede Nation wird wandeln im Namen seines Gottes. Wir aber, Haus Israel, wir werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Also das sind die entsprechenden Zustände. Eiserne Rute, das heißt, das Gesetz dort noch eisern Hand gehabt. Wenn einer nur ein kleines falsches Zeugnis ausspricht, lebt er am anderen Morgen nicht mehr. Sein Leichnam kommt ins Tal Hinnom, dort für die 1000 Jahre, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Oder eine kleine Lüge, und das eiserne Beispiel ist der Fall, dass Ehepaar Ananias und Sapphira, die haben nur da drin eine falsche Weiche gestellt und nach außen getan, als ob, und schon hat sie gereicht. Der fällt um, sie kommt, sie fällt um. So. Und wir, jetzt habe ich gesagt, wenn an uns Dinge, damit schließe ich, herankommen, wir merken also unausweichlich, Also da wusste ich jetzt, in dem Haus kann ich nicht sagen, da gehe ich nicht. Da fahre ich wieder nach Hause. Unausweichlich. Also jetzt kommt die Realität der Auferstehungskräfte Jesu Christi und der Glückseligkeiten dieses Mannes, unsere Glückseligkeit. Und wir sind geborgen und verborgen in diesen Gotteskräften der Auferstehung, des neuen Lebens, das für uns bereit ist. Wir können es nur nehmen, essen, trinken und wird ein Bestandteil von uns. Und nun, ihr Könige, kommt die Einladung Gottes, lasset euch zurechtweisen. Ihr Richter der Erde, das sind ja Hauptsache Engel, dienet Jehova mit Furcht und freut euch mit Zittern. Da gibt es so etwas. Wer ist da unser Lehrmeister, nebst dem Herrn Jesus? Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Ja, ich habe mich auch mit Zittern gefreut. Paulus. So diene ich meinem Gott in großer Furcht und mit vielem Zittern. Warum? Um ja nichts Eigenes in dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes noch hineinzumischen oder etwas Eigenes zu präsentieren. Küsset den Sohn. Wunderbar. Eine Einladung Gottes an was für Leute? Die jede Seile und Stricke zerreißen wollen. Kommt es einmal so weit? Wer wird einmal den Sohn nicht küssen? Kein Stein wird ihn nicht küssen. Es sind Steine. Und ihr umkommt auf dem Wege, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die ihm vertrauen. Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.